Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Syrup Podcast. Heute mit Robin, aka RBN Talent.
Was geht?
Aka der Creative Mind behind Fritz Art Toys. Heute reden wir gemeinsam über Jugendkultur, wie immer. Es geht konkret darum, wie man sich als junger Graphic Designer in der Musikindustrie seine ersten Placements besorgen kann, welche geheimen Tricks Robin damals angewendet hat und dass sie gegebenenfalls heute auch noch funktionieren, was er alles in seinem Leben gemacht hat, wie er gearbeitet hat, was die Identity hinter Fritz Art Toys ist und warum Fritz Art Toys eine bessere Streetwear-Brand ist als viele anderen, die es so auf der Map gibt.
Shit, we out here getting hate.
Robin, du bist ja als Grafikdesigner viel tätig gewesen, hast mit vielen coolen Künstlern gearbeitet, hast viele geile Sachen gemacht. Fritz Art Toys, habe ich gerade schon mal erwähnt, ist dein Projekt, deine Brand, die du entwickelst. Aber stell dich doch einfach mal selber vor.
Du hast das gerade wunderschön gesagt. Es ist tatsächlich so, also ich bin im grafischen Bereich tätig, wo ich einerseits für Leute arbeite, aber dann auch, was mir persönlich ist, fast am allerwichtigsten, für mich selber arbeite. Wie das der Kollege zu meiner rechten Seite gerade sehr schön gesagt hat. Fritz, guter Punkt zum Einsteigen, das ist, man könnte fast sagen, eine Art Brand. Ich will es aber nicht so schimpfen, weil ich habe Stand jetzt gerade so ein bisschen Problem, da so am Schopf zu packen, sagen so, das ist eine Brand, das ist eine Fashion-Brand, das ist das und das.
Weil du es nicht eingrenzen möchtest?
Ich will es erstmal nicht eingrenzen und dann war eigentlich auch die ursprüngliche Idee nicht, nur Kleidung rauszubringen. Das ist halt gerade Stand der Dinge, weil zum Anfang halt auch
was wirklich eine gute Basis. Was habt ihr denn bis jetzt rausgebracht?
Teppich, Hoodie, Zip-Hoodie, T-Shirt, so klassisches Socken. Programm. Ganz neu auch Socken.
Ganz neue Socken, Fritz Basics.
Ich bin stabil in Sachen vergessen, wenn ich die so aussprich. So, und dann im Nachhinein denke ich mir so, damn, du hast doch auch noch das gemacht. Warum downgradest du dich immer so? Aber du weißt, in der Konversation ist manchmal nicht leicht. Und ja, ich denke, wir fangen halt auch gerade erst an, gell? Und deswegen auch diesen bisschen einfacher zu kommunizierenden Weg gegangen. Erstmal durch die Klamotten, dann mit dem Teppich die ganze Sache schon so ein bisschen aufgelockert. Und ich glaube, nach dem nächsten Drop können wir gerne später ein bisschen drüber quatschen. Sollte dann auch final so kommuniziert sein, dass die Leute schon checken, dass da nicht einfach jemand von Seite kommt und meint, er würde Modi Design seine Mutter, sondern halt jemand, der einfach so was macht, wo halt auch Bock drauf hat. Und die ganze Brand ist ja quasi so entstanden, also ich hatte einfach dieses Design drei Jahre lang. Das Design, der Fritz, jeder, der ihn kennt, so wird ihm auf jeden Fall schon ein Begriff sein. Das war ein Design für ein Moneyboy-Projekt.
Für ein Moneyboy-Projekt?
Ja, ganz altes.
Ach, krass. Müsste
ihr raus. Und ich habe das sogar noch gepostet. Und ich hatte dann Artwork angefangen. Ich hatte ich hatte lange Zeit, das war auch so mein erster Connect so im Deutschrap-Game, das war Moneyboy.
Und was hätte das Design werden sollen für Moneyboy?
Genau, ich hätte mir damals, weil ich so viel für den gemacht hatte, immer die Sachen so selber rausgesucht, auf was ich Bock hatte. Und das war Collage mit so mehreren Planeten. Mhm. Und ich wollte, dass auf einem Planeten ein cool aussehendes kleines Wesen drauf sitzt mit offenen Armen, das sich so quasi empfängt. Und die Ursprungsversion hatte hier noch so eine Ice-Out-Chain und so an.
Aber das ist dann nichts geworden, das ist dann nie rausgekommen.
Das ist nie rausgekommen. Und die Grafik auch so an sich ist in einem Grafikarchiv von mir einfach verschwunden. Dann 2,5, 3 Jahre später ungefähr, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, hatte ich zu Weihnachten, Shoutouts an meine Mom, eine Siebdruckmaschine geschenkt gekriegt.
Oh,
und das
geil.
Ist eh so Shoutouts an jeden Youngen, der damit so anfängt und reinkommt. Das ist auf jeden Fall eine solide Basis, um sich da so ein bisschen selbst zu verwirklichen.
Du kannst erstmal deine Ideen auf ein Produkt bringen, das ist erstmal das Wichtigste.
Thema Produkt. Nicht? Ich glaube, das ist für viele so nicht greifbar. Oder wie entsteht ein Produkt? Wie mache ich selber ein Produkt? Wie könnte ich was kreieren, das sich verkaufen lässt? Und wenn man da so in diesem Bereich einsteigen möchte, in die Siebdruckmaschine, ist jedem zu empfehlen. Und
das ist ja ein Prozess.
Ja, richtig.
Das ist ja immer ein Prozess. Ne? Und der Prozess beginnt ja nicht mit der Siebdruckmaschine, sondern eigentlich in dem Moment, wo du das erste Mal etwas zeichnest.
Wahrscheinlich.
Irgendetwas kreativ schaffst.
Ja.
Das heißt, die Siebdruckmaschine hat dir die Tür aufgemacht zum Verwirklichen deiner Ideen in Form von Textil. Aber der erste Schritt ist ja eigentlich schon passiert in dem Moment, wo du das erste Mal Grafikdesign gemacht hast.
Voll, 100%. Eigentlich schon. Also der Weg war schon irgendwo geebnet. Aber trotzdem, diesen Schritt zu gehen, hat dann so viele neue Möglichkeiten ausgespielt, weil, ich werde angerufen.
Ja, Bro.
Shoutout zum Marco. Wir holen dich gleich rein, Bro. Ich rede noch diesen Satz zu Ende. Und zwar, guck mal, mit dieser Siebdruckmaschine. Ich hatte die bekommen und meine Designs, die ich sonst so mache, die sind nicht anwendbar auf Siebdruck, weil es muss einflächig sein, einfarbig und alles, was ich damals hatte, war der Fritz. Und
der Fritz war das Einzige, was einfärbig war.
Was man hätte umsetzen können an diesem Abend im Siebdruck.
Klar.
Und ich hatte einen Kumpel daheim, so, er wollte das mit mir ausprobieren. Ich hatte Loki ein bisschen Druck. Ich war so, hey, was machen wir?
Ja.
Ich gehe alles durch und ich sehe ihn. Ich war so,
wow, machen wir Fritz.
Aber ich habe nie wieder mal was gemacht.
Ja.
Und wir machen Spanien auf Sieb, belichten die Scheiße, drucken das. Ich schaue ihn an und ich denke mir so.
Und worauf habt ihr das gedruckt? Auf ein T-Shirt?
Auf ein schwarzes Longsleeve.
Mittig drauf.
Hinten auf den Rücken.
Auf cool. Hast du das Sample noch?
Das habe ich dem Ahmed geschickt. 1AM, auch cooler Rapper.
Ja.
cooler Dude aus Berlin, früher oft mit ihm gechillt. Ich habe das damals einfach so rumgepasst. Er trägt das mit Stolz wohl, habe ich das gesehen, auch ab und zu noch so rum. Und dank der Siebdruckmaschine ich dann quasi so ein bisschen erkannt, dass es da irgendwo was gibt, was schon da ist, was ich kreiert habe, was ich einfach noch nicht aufgegriffen hatte, wo mir dann wirklich so ein komplett neues Ding ermöglicht hat. Und ich denke, ja, wie gesagt, es wäre ohne diese Siebdruckmaschine nicht passiert.
Ohne deine Mom wäre es nicht
passiert. Ohne meine Mom, ja. Ohne die wäre ich nicht am Leben, Cousin. Aber ja, es ist eine goldige Geschichte, denn es ist mir wichtig, das einfach auch noch zu nennen. Ich habe das nicht forciert. Also ich habe mich nicht hingesetzt und war so, ey, Miete wird knapp, so scheiße, ich mache jetzt Cash mit Klamotten.
Ja.
Sondern,
es ist so einfach natürlich, hat sich das ergeben aus den Designs, die entstanden sind, aus einem gescheiterten Projekt in der Vergangenheit, was dann eine neue Richtung bekommen hat.
Selbst als ich das mit diesem Probedruck gemacht habe und das erkannt habe, habe ich immer noch nicht Klamotten rausgebracht. Mhm.
Wie lange war die Zeit zwischen dem ersten Sample und dem ersten?
Locker wieder ein halbes Jahr.
Nur
ein halbes Jahr dieses Mal, gell? Ja. Aber ich habe es halt auch einfach nicht forciert und ich wollte einfach auch nicht da so in diesem Pool mitschwimmen, wie, okay, der bringt jetzt irgendwas raus.
Ja, es war ja dann, denke ich mal, auch so um 2017, 2018 rum, das war ja genau die Zeit.
War einfach abgeturnt so ein bisschen von der Sache.
Wo jeder irgendwie eine Streetwear-Brand gestartet hat. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Bruder, es gibt jeder hat eine Streetwear-Brand. Ja, ja. So diese ganzen, wie heißt der nochmal? Trimax. Bruder, Trimax hat eine Streetwear-Brand.
Ja, ja, die ganzen.
Was verkörpert der denn?
Ganz schlimm, ey. Das also der verkörpert Thema für ja nicht sich wäre Fashion-Brands von YouTubern. Das ist so, ich verstehe es, warum ihr das macht. Und bestimmt haben ein paar von euch Ahnung und so und dies und das, aber bei dem Großteil, und ich würde hier wirklich von 80-90% reden, so merkst du einfach, dass die Intention dahinter einfach nur Geld ist. So. Mhm. Da ist nichts Freshes, nichts Innovatives. Es muss auch wirklich, weil ich würde nicht sagen, dass bei Fritz gerade irgendwas krass innovativ ist.
Ja.
Gell? Es muss nicht mal was Innovatives sein, aber man muss schon irgendwo merken, dass es von einem Ort der Ehrlichkeit oder aus dem Herzen kommt.
Der Punkt ist folgender. Fritz verkörpert eine klare Identity. Die Brand weiß, wo sie hingeht, die Brand weiß, was sie ist, die Brand weiß, was sie nicht ist. Und das ist der große Unterschied meiner Meinung nach. Und ich finde das auch vollkommen okay. Wenn du so als YouTuber sagst, ey komm, ich möchte hier eigentlich nur Kohle machen, weil das macht gerade jeder. Mhm. Ich mache jetzt hier mein Merch und dann daraus entwickelt sich ein.
Kann sich was entwickeln,
stimmt. Ja, es kann sich entwickeln ein, hey, ich mag das voll, ich finde es voll geil und die Kohle stimmt. Dann arbeitest du an deiner zweiten Kollektion, stellst schon fest, deine erste Kollektion war eigentlich Müll, fühlst dich ein bisschen schlecht, dass du die so verkauft hast. Aber das ist meiner Meinung nach noch okay, weil daraus entwickelt sich dann eine ehrliche Identity, eine ehrliche Verständnis fürs Produkt.
Du sagst es, wunderschöner Stichpunkt wieder, Entwicklung.
Ja.
Ich denke, wenn sich ein Konsument mit dieser Brand auseinandersetzt, ist das ein bisschen so wie mit einem Musiker. Du willst nicht irgendwo einsteigen, wo die Vision schon zu Ende gesponnen ist. So. Und diese neuen Fashion-Brands, Streetwear-Brands, die kommen am Markt und die haben keinen Spielraum mehr für Wachstum. Die sind fertig, Digga. Ja. Der Style ist gemacht. Das, weißt du, ich meine so?
Kann sich auch nicht mehr entwickeln.
Die sind am Cap.
Ja.
So, nicht? Und ich glaube, davon ich am allermeisten Angst. So, deswegen nachhaltiger Wachstum ist da so ein
Künstlerwachstum ist da auch ein guter Vergleich, weil ein Artist, der so poppt, direkt ganz oben ist,
Schwieriges
kann auch schnell wieder ganz unten sein.
Ja.
Das ist so, Sterne, die nicht langsam und stetig sich entwickelt haben, sind in der Regel nicht lange am Schein.
Ja, und für eine Fanbase auch extrem wichtig, einfach diesen Wachstum zu sehen, dass du das Gefühl hast, du bist an was
beteiligt.
Mit involviert, so genau. Und
Das heißt, im Grunde hat alles so ein bisschen mit Fritz angefangen durch Moneyboy. Aber wie kam denn der Kontakt zu Moneyboy damals? Und wie alt warst du da?
Gechillt. Das ist eine sehr gute Frage, gell? Ich habe es mit dem Alter nicht so wirklich, deswegen ein ganz schwieriges Thema, gell? Und zwar mit Moneyboy, das kam so zustande, ja wahrscheinlich alles hauptsächlich so diese Anfangszeit-Connections über Twitter. Das war so für mich, weil ich auch wirklich so damals, wo ich aufgewachsen bin, so am Bodensee, keinen kannte, der so auch diese Plattform so genutzt hat, halt einfach so was komplett Abstraktes, so was ganz was Neues, wo man so, sagen wir mal, für sich selber so ein bisschen Fuß fassen konnte.
Und auf Twitter oder wo?
Auf Twitter, ja.
Okay.
Das war wahrscheinlich so 2013, 2012. Also da waren auch bestimmt natürlich schon viele Leute unterwegs, aber jetzt keinen, den ich halt so persönlich kannte. Also das für mich einfach so komplett als neues Social-Media-Tool erkundet und damals schon in der Ausbildung gewesen, schulische Ausbildung als Grafikdesigner. Und ja, unfassbar gerne diese Mucke gehört, miese Soulja Boy-Psychose gehabt von allem. Ich mit einem Homie gezockt, wir wollten eigentlich Crank That nochmal hören, er lädt aber vorab unabsichtlich random Track von I, Soulja Boy, Tell Them, dem Album runter. Ja. Und das war so ein schicker Track, wo du angehst und damals als Junge aus dem Dorf die Welt nicht mehr verstanden hast.
Ja.
Und das mir unglaublich gut gefallen. Auch wieder was komplett Neues gewesen, wo mich halt voll interessiert hat. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich mache das mit Design. Das macht mir voll viel Spaß. Ich will mich da gerne auch ausleben. Warum setze ich das nicht mit einer anderen Leidenschaft zu, diesem Musik, die Kultur, was das mit sich bringt, so. Warum setze ich das nicht eins, so einmal eins ist zweimäßig zusammen? und bin dann auf Twitter und habe angefangen, so die ganzen amerikanischen Rapper, die so um diesen Zeitraum Blow-Up gegangen sind, so einfach auf Twitter anzuschreiben. Und da gab es immer eine recht einfache Methode. Du, vielleicht auch bis heute, ich weiß nicht, weil ich check's nicht mehr, kann man sehen, wenn tweeten die selber und wann ist das PA oder irgendjemand, also Personal Assistant oder irgendjemand anders. Meistens sind das dann so
woran God sieht man first, das?
Believe in yourself type Sätze.
Das und sind Sachen, die die PAs posten.
Auf jeden Fall. Ja. Oder wie automatisch generiert sind, so einfach, dass Content-Maschine läuft. Und dann gibt es halt manchmal so persönliche Sachen oder kleine Rechtschreibfehler oder kleine Sachen, wo du merkst, so, das ist auf jeden Fall fernab von dem Schema davor. Und dann knallhart unter diesen Post, genau wenn er gepostet wird, immer online sein, das Design runterhauen, wo du denken könntest, sie könnten das gebrauchen. Und ich bin der Meinung, das bringt dir heute noch, wenn du so in diesem Artwork-Design-Game anfangen möchtest, Major League Placements so in der Richtung. Und das war bei mir damals Richie Kid.
Ach krass.
Ja. Und zuerst, wow, ich habe den OG vergessen. Mein Gott, Soulja Boy.
Klar. Das heißt, du hast als allererstes Soulja Boy auf Twitter, Soulja Boy hat auf Twitter etwas getweetet, woraus du abgelesen hast, dass er das höchstwahrscheinlich selber ist. Und dann hast du die Kommentarsection mit deinen Arbeiten gespammt.
Genau, ich wusste, welcher Song der einfach so am Anteasen ist. Okay. Und dann habe ich dazu das Artwork gemacht, das drunter gepostet. Wenn ihr auf YouTube geht, Soulja Boy doing me. Mhm. Es ist einfach nur ein Viereck, so wie man es kennt. Rechts unten steht so SODMGXRBN.
Das warst du damals.
Ja, geil. Nicht, mega stolz. Das war damals ein großer Film. Und ich bin der Meinung,
Also das war dein erster Bereich in der Musikindustrie, wo du Fuß gefasst hast. Also direkt bei Soulja Boy.
Ja.
Da hast du natürlich in Deutschland dann geisteskranke Referenzen.
Ja, also auf jeden. Aber ich glaube, was wichtig ist, wie die Referenz ist zu dem damaligen Zeitpunkt, was mit mir gemacht hat. Weil, wie gesagt, ich komme aus so einem richtig kleinen Dorf. Ich war auf jeden Fall schon immer neugierig und wollte schon immer rumgucken, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, sage ich auch gerne, hatte ich so absolut null Weitsicht. Ich habe auch gar nicht von selber so weit gedacht. Ich war cool mit, Hauptsache wenig Stress, wir sind am Buhlen so mäßig, bisschen kiffen am Wochenende mit den Jungs. Und das irgendwie so hinzukriegen, dass man irgendwie in Amerika so seine Sachen da so geteilt sieht, plus man hat das irgendwie selber gemacht mit so einem charmanten Weg, wie man das halt einfach so gedribbelt hat. Mhm. Hat mir dann irgendwie so das Gefühl gegeben, so, Digga, es ist wirklich alles möglich, gell?
Alles
so,
ist möglich.
Scheiß drauf, ich wohne so in Oberteuring am Bodensee, bin ja gerade mit irgendwie so einem Ami-Rapper so am rumhantieren.
Roman Rich the Kid, nicht irgendeinem Ami-Rapper, der war da ja schon.
Ey, Rich the Kid, gleiches Prinzip, gell? Absolut gleiches Prinzip, zum richtigen Zeitpunkt einfach drunter kommentiert. Dann mit ihm ist man dann so in Konversation auch das erste Mal getreten. Dann,
also das lief schon so, warte mal, du hast dann mit denen das Artwork runtergeschrieben und dann entstand schon eine Konversation. Es war nicht so, dass sich ein Management nicht bei dir gemeldet hat und gesagt hat, Bro, wir wollen einfach nur das Artwork, gib Rate und fertig.
Nee, aber die Konversation war trotzdem allerlei. Mhm. Ja, das war so, send Artwork, the Single, Money.
Also so, ganz
kein
short.
Kein Danke, kein Bitte, nichts. Ich weiß noch, ich habe einmal, das war auch so, dass wahrscheinlich auch das letzte Ami-Ding, wo ich dann damals so gemacht habe, das war Rich the Kid und Migos, Streets on Lock, wow, 3
hard,
oder 4.
Aber hard.
Und das war so, wenn du Mixtape-Trilogie oder was auch immer, keine Trilogie, es sind mehrere, anguckst, da siehst du auch richtiger Stilbruch bei Design, weil davor waren das so diese Overloaded Ami-Tape-Covers und dann war das so viel zu clean.
Ja.
Rückblickend zu clean.
Yeah, okay, aber dann hast du diese ganzen amerikanischen Sachen gemacht und wie kam dann der Kontakt zu Moneyboy? War Moneyboy der erste
Moneyboy war
am
auf Twitter. Moneyboy war sehr früh mit diesem Amerika-Lifestyle. Und der hat zu dem gleichen Zeitpunkt halt auch die gleichen Sachen gefeiert. Und ich ihn dann halt auch auf ganz gechillt angeschrieben, so gut halt auch gepitcht. Hey, ich mache hier so und so die Sachen, komme auch aus Deutschland, ich feiere dich übertrieben. Und der war auch schon immer jemand, der darauf dann auch Bock hatte, wenn du ihm das so richtig vorgestellt hast, neugierig war. Ich glaube auch kein schlechter zu Talentscout war. Also der hat auch gesehen, okay, da kann man Sachen machen. Und dann mit ihm so locker 2 Jahre durchgezogen, 1 Jahr lang einfach nur gegrindet, nach nichts gefragt, nach keinem Geld.
Also hast du quasi for free gearbeitet?
Ich saß da mal im Kinderzimmer, ich hatte keine Fixkosten, ich wusste, ich baller da durch, vielleicht ergibt sich was, wenn nicht, mach ich halt Studium oder so, weißt du, wie ich meine? Also ich hatte, muss man aber auch sagen, gell, ich habe das mit dem Geld und so nicht hinterfragt, weil ich so Bock hatte, dass es mich nicht juckt hatte damals.
Würdest du sagen, dass das ein Fehler war rückwirkend?
Nee.
War richtig, das am Anfang so zu
machen. Aber das darf nur zu einem ganz gewissen Punkt gehen. Und wenn der Punkt überschritten wird, ist es extrem schädlich für dich selber, für die Reputation, eher auch für dein Selbstwertgefühl, weil du dich offensichtlich unter Wert verkaufst. Also man muss wissen, wie man damit umgeht, wie man sich selbst da einfach so einen guten Preis-Range
Und wann hast du, wenn du gerade gesagt hast, dass du für Moneyboy erstmal ein Jahr nur am Grinden warst, keine Rechnungen gestellt hast, wann kam bei dir dieser Punkt, wo du gesagt hast, ey, jetzt brauche ich dafür aber mal Geld und jetzt muss ich auch fair bezahlt werden, weil ansonsten kann ich mir als Artist gar keine Kredibilität aufbauen?
Ja, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass das während dieser Moneyboy-Zeit tatsächlich kam. Da hat er so das erste Mal mich konfrontiert und war so, ey, Bro, ich würde dir gerne einfach mal was schicken.
Ah, okay.
Und dann also war ich so, oh, das könnte der Wert sein pro Designjob. Als ich dann noch einen anderen Job, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, so du weißt, auf Nicht-Film, und da eher mal so ein bisschen mitgekriegt habe, wie man so ausgenutzt wurde und da für im Verhältnis zu dieser Moneyboy-Zeit wenig Geld bekommen habe für sehr viel Arbeit, war ich so, oh, shit. Kann ja doch auch anders laufen. Und dann die Alarmsignale.
Also das heißt, die sind dann zu dir gekommen und haben gesagt, ich feiere deine Arbeit, ich möchte mit dir arbeiten, mach hier ein Cover, mach hier ein Artwork, was auch immer.
Der Moneyboy hatte schon gute Reichweite damals.
Ja, Moneyboy sowieso. Aber dann ist bei den anderen, wo du jetzt sagst, dass es nicht so smooth gelaufen ist, die sind zu dir gekommen und haben gesagt, ja, wir würden gerne hier arbeiten auf dem und dem und dem. Ja. Mit dem war nicht so ein persönliches Verhältnis vorher da, sondern die sind zu dir gekommen.
Auch.
Also es war ein persönliches Verhältnis da.
Ja, immer schwierig. Ich sag euch, wie es ist.
Also immer über persönliches Verhältnis.
Wenn man mit jemand arbeitet, wenn es nicht wirklich so ein Bruder ist oder es passiert auf anderer Basis, stell dir mal vor, du lernst jemanden nur explizit wegen einem Job kennen.
Ja.
Nenn ihn niemals Bro. Auch wenn ihr so chillt.
Ja.
Nenn ihn niemals Bro, weil dann will der Bro Preis.
Ah, okay.
Das ist so Leitsatz für mich.
Ich verstehe.
Aber, guck mal, würde ich jetzt zum Beispiel, Chris, würden wir jetzt arbeiten, so, das wäre gechillt. Das wäre wär so eine so Broski-Nummer. Aber wenn du den wegen dem Job auf Instagram DMs kennengelernt hast, nenn ihn niemals Bro. Weil dann ist mit Preisverhandlungen schwieriger.
Das ist eigentlich, for real, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist ein sehr guter Tipp.
Ja.
Das ist echt so.
Da muss man doch auch erstmal drauf kommen. Und Thema drauf kommen. Und auch Thema nochmal zurückzugreifen, zu umsonst arbeiten, das sind Erfahrungen, die man machen muss. Man kann nicht immer so durch dieses ganze Game durchgleiten und es passiert nie was. Also, guck mal, ich bin im Nachhinein so, auch wenn man irgendwo mal bestimmt ein bisschen ausgenutzt wurde oder auch nicht, mehr oder weniger, jetzt keinem wirklich böse, weil ich weiß, wie ich für mich so persönlich den Entschluss daraus gezogen habe, um das dann für die nächste Sache besser zu machen. Und das hat auch dann was damit zu tun, dass man halt auch einfach so viel Bock hat, dass man sich davon nicht kleinkriegen lässt und halt einfach durchzieht, so, gell?
Dazu habe ich immer alles gut laufen. Ja. Dazu habe ich nochmal eine Frage, pass auf.
Ja.
Diese Artworks, die da entstanden sind, wir sagen jetzt einfach mal, das ist nicht zwingend der Fall, aber wir sagen jetzt einfach mal, du hast ein Artwork gemacht für ein Albumcover.
Ja.
Mit einem Künstler und das Album ist danach sehr, sehr erfolgreich geworden. Du wurdest dafür aber nicht bezahlt, hast dich ungerecht behandelt gefühlt. Dein Name steht aber trotzdem als Creator unter diesem Albumcover drunter. Das Album ist auch tendenziell sehr erfolgreich gewesen, aber du hast nicht die faire Lohnung dafür bekommen. Wie gehst du danach damit um? Okay. Machst du deinen Frieden und redest nie wieder drüber? Tust du, als ob das nie passiert wäre? Oder nimmst du das immer noch, sagst, ja, das war mein Artwork, das Artwork ist stark, ich stehe hinter dem Artwork, finde es geil und vergesse einfach darauf, dass die Person dahinter mich nicht fair behandelt hat?
Ja, genau so.
Zweiteres.
Ja. Weil man darf sich auf den negativen Sachen auch wieder in dieser Branche nicht zu sehr aufhängen, weil sonst dreht man sich im Kreis. Man muss ab einem gewissen Zeitpunkt diese Negativität, die in so einem Projekt drin gesteckt hat, loslassen, sonst macht es einen verrückt. Und dann darfst du aber auch nicht so nach außen kommunizieren, quasi wenn du ein Dienstleister in der Musikbranche bist, dass die Zusammenarbeit mit dir chaotisch ist. Also würde das jetzt zum Beispiel nicht funktionieren, ich habe es von Anfang an blöd gespielt, der andere war asozial, jetzt gleich jemand outcallen, einen Film draus machen, das kommt nicht so gut, so gerade wenn
für
du Dienstleister
bist.
Ja, schon, aber auch, ja voll, eigentlich sollte es dann nur für den, der nicht bezahlt hat, schlecht kommen, aber die Wahrheit ist, und das ist traurig meines Erachtens, es kommt auch für die andere Seite schlecht, weil keiner will, wenn es halt um so eine Dienstleistung geht, Heckmeck halt einfach haben. Gell?
Ja, es ist halt leider deswegen so ein bisschen das Ding, da hast du absolut recht, es sollte so sein, dass es nur für eine Seite schlecht ist, aber es ist für beide Seiten schlecht, das ist unfair, aber das ist im Grunde so ein bisschen, wie wenn du einer Frau sagst, dass ihr Freund sie betrügt, dann wird sie erstmal wütend auf dich und nicht auf ihren Freund.
Ja,
Das ist halt irgendwie so ein weirdes Paradoxon, aber es ist so.
Ja. Ha ja.
Mit wem hast du denn, weil Moneyboy wissen wir schon, jetzt wissen wir Rich the Kid, Soldier Boy, schon alles sehr, sehr krass, Migos auch, weil war Feature. Mit wem hast du denn noch alles so gearbeitet, für wen hast du Artworks rausgehauen? Wen kennt man so? Was kennt man so?
Für den Mako auf jeden Fall. Zuwinkt safe. Das war letztes Jahr, das Nachtswach hat man zusammen das Artwork gemacht. Letztes Jahr, was auch vielleicht noch so nennenswert war, Tilo Sehnsucht War auch auf
die jeden zwei Fall. Artworks waren ja auch. Also diese drei Artworks waren ja auch vom Design her relativ ähnlich.
Die zwei, so ja, ja, genau. Das hat so ein bisschen auf eine Idee aufgebaut, dass man quasi, wenn das, wenn die Musik in Kollaboration mit Mixu McCloud war, dass man da so ein bisschen einfach von den Artists so persönliche Gegenstände so ein bisschen collagiert. Und deswegen sind die zwei ähnlich gewesen.
Bei, bei Marco war das, waren das die Grills von Ulz Grills? Die mit den
Shoutouts Julius hat fucking vorgestern fucking 8 Paar Socken beim Onlineshop bestellt.
König.
King. Genau, Würfel mit 3x3, das ist so ein ganz bestimmtes Würfelspiel, das immer bei den Bolo Boys und im Umfeld so gespielt wird. Metro Card, wo man zusammen in New York war.
Fix.
Bisschen Hasch.
Und bei Tilo erinnere ich mich irgendwie nur an eine Blume und Zigaretten.
Nee, das war We Made It.
Ah, okay, okay.
Und das
okay.
ist ein bisschen anders, aber ähnlich.
Ja.
Weil das was damit zu tun hat, aber irgendwie auch nicht. Und bei Sehnsucht war das sein Film, Digga, ein Batzen Cash. Bisschen auch Ott war drauf. Sprite-Etikett, dass man das Logo nicht ganz gesehen hat.
Ja, Fritz, geil, also so Mix Fritz, und McCloud hast du logischerweise dann auch viel gemacht. Da bist du ja auch im Camp mit drin und arbeitest an vielen Projekten mit.
Stimmt.
Und wenn du, also ich gehe mal davon aus, dass ich die Antwort mir schon denken kann, aber mit welchem Künstler arbeitest du denn zumindest momentan am liebsten? Oder mit wem arbeitest du zusammen?
Oh, jetzt mag ich es gerade aktuell. Ich mag das Umfeld gerade, das ist sehr gesund, macht sehr viel Spaß. Ich bin gerne mit dem Chris unterwegs, mit Marco, obwohl wir gar nicht so viel zusammenarbeiten, aber schon zusammengearbeitet haben. Das geht Hand in Hand. Mit den Mix und McCloud Jungs, mit denen bin ich sehr gerne unterwegs. Das sind zwei sehr vernünftige, anständige, bodenständige Menschen, die ich sehr wertschätze dafür, die mir auch in Berlin ein gutes Umfeld geben, auch so erwachsen sind, dass man schon sagen kann, okay, kann man was von lernen?
Ja.
Genial. So, und das habe ich auch gerne um mich rum. Dann bin ich sehr gerne mit dem Tilo unterwegs, weil er ist ein komplett eigener Charakter, den man, wenn man ihn auch nicht so gut kennt, vielleicht auch gar nicht so verstehen kann. Er hat ein super ehrliches Herz und ist genauso, wie er ist. Keine Fassade, zu keinem Zeitpunkt. Und als wir uns damals über den Heini, Shoutouts Heini, kennengelernt haben, das war einfach eine ehrliche Zeit. Und deswegen bin ich mit ihm gerne unterwegs. Und dann aktuell neues Projekt ist der Michael, More Life UC. Ein paar kennen ihn vielleicht, die im Untergrund am Start sind. Und er ist ein guter Junge, auch ein absolut gutes Herz. Und da ist man jetzt.
Der ist inzwischen ja auch schon, also der hat ja schon gute Reichweiten und so. Der ist ja bestimmt mit Songs in den Millionenbereichen schon.
Mit einem, da gab es auf jeden Fall mal so einen kleinen TikTok-Breakthrough mit Winterlove. Aber
ja, geil.
Eins bringt auch nichts, da muss man stark weitermachen. Aber ich glaube, da ist er auch ganz gut mit dabei.
Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Also die Musik hat halt Qualität, ne? Es kommen, also das ist immer meine Lieblingsfloskel, weil manchmal kommen so Leute zu mir und wissen halt, dass sie hier und da ein paar Leute kennen, die in der Musikindustrie sind. Und dann fragen die mich halt so, sagen so, ja, ich bin eigentlich voll der gute Rapper. Ich habe nur Probleme mit, ich bin nur voll schlecht in meiner Promo. Und dann tut es mir immer leid, sagen zu müssen, dass die beste Promo ein guter Song ist.
Ja, voll und nicht jeder kann nicht Promo machen.
Nicht jeder kann nicht Promo machen?
Ja, es gibt wenige Musiker, die sind am Start ohne Promo und denen kommt das zugute, keine Promo zu machen, weil die Charakter sind.
Ja.
Paschanim.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Kollege hier hinten.
Marco.
Marco auf jeden Fall.
Aber ich finde, Marco so macht ja immer mal wieder seine Promo, aber halt auf eine sehr natürliche Art und Weise. Ja, ja. Dann gibt es dann mal immer wieder ein Q&A und dann, der ist ja auch jemand, der jetzt nicht so viel am Handy rumchillt und das auch nicht mag. Ja. Dann gibt es ein Q&A, dann nimmt er sich mal eine Zeit, beantwortet die Fragen, die wichtigsten, die am häufigsten kommen und dann nimmt er sich wieder seine Auszeit. Das ist ja
ein
geiler Weg, damit umzugehen.
Auf jeden, auf dezent.
Passt ja auch zur Musik, ne? Muss man ja auch noch bedenken. Muss ja überlegen, was verkörpert man in der Musik, wenn man jetzt eine Musik verkörpert, die sagt so, ey, schau auf dich selber und schau, wie du dich entwickeln kannst, dein Personal Growth. Dann kannst du nicht derjenige sein, der 24-7 Matcha Lattes in Berliner Startup-Restaurants verkörpert. Das geht irgendwie nicht auf.
Gute Sache, denn dass jeder auch, glaube ich, so unterschiedlich, wie er als Mensch und wie er seine Künstlerkarriere ist. Bei manchen kann das funktionieren, bei einem Paschanim zum Beispiel. Der kann komplett gar nichts machen, dann kommt er und es ist einfach gute Mucke, so. Es geht richtig rein, er ist eine coole Persönlichkeit, das kommt ihm dann richtig zugute, weil dann entsteht um so eine Künstlerpersönlichkeit ein Mysterium so und da kann man schon sehr viel von profitieren, aber ist halt nicht jeder so ein Charakter und es muss auch nicht jeder sein. Wie gesagt, jede Künstlerkarriere kann komplett unterschiedlich und wunderschön auf die eigene Art und Weise sein und bei manchen Leuten funktioniert es halt besser, wenn die immer im Internet präsent sind. Es liegt an dir selbst und da gibt es kein Management, keiner, der dir das sagen kann, es liegt an dir selbst, das zu erkennen, wie du wahrgenommen wirst und wie es für dich am besten funktioniert, sich halt einfach zu vermarkten. Ja. Und ich glaube, wenn man das nicht persönlich erkennt, wird man immer ein Problem finden, da so in Einklang zu kommen. Zum Beispiel, guck mal, du weißt doch ganz genau, wie du es machen musst.
Wie ich was machen muss.
Genau. Und
nein, wie du ich, jetzt aber was denn genau?
Nein, sorry, hier, dein Social Media Grind.
Ach so, TikTok ja, so. TikTok, dies, das, ja klar.
Würdest natürlich. Du jetzt einen auf so, oh, wir sind diese mysteriöse Sneaker-Boutique, so, kommt bloß nicht.
Ich sag euch nicht, wo wir sind.
Genau, Trash.
Du. Ihr müsst uns erst finden. Wo ist denn der Laden? Tja, das wüsste ich auch gerne.
Bezirk, Fragezeichen.
Ihr müsst finden.
Das wäre blöd.
Naja, wäre nicht so die beste genau. Taktik,
das stimmt. Aber du weißt, wie du das komplett richtig machst. Mhm. Also kannst du davon extrem gut profitieren, weil du weißt, du musst präsent sein, du musst das so und so machen und du hast das erkannt und es funktioniert. Und das muss man halt einfach erkennen, wie es für einen funktioniert und wie man sich auch natürlich wohlfühlt, weil das auch...
Was ja super geil ist, du bist ja gerade hier in Wien, nicht nur, weil wir Podcast filmen, sondern wir filmen Podcast, weil du hier bist und du bist gerade mit Thilo auf Tour.
Genau.
Und der spielt ja heute hier in Wien.
Yep.
Und das ist, finde ich persönlich, super geil, weil der Typ polarisiert wie kein Zweiter. Und das seit Beginn seiner Aufmerksamkeit. Kontinuierlich. Fact. Ist ja auch eine geile Strategie. Ja. Aber da war ja jetzt auch, es kommt ja immer wieder in die Medien. Mhm. Warst du in Dortmund mit am Start? Mhm. Da warst du dabei, weil in Dortmund ist ja was passiert. Damn. Da haben sie ja den Tourbus hochgenommen und haben dann im Tourbus, wer hätte es gedacht, Cannabis gefunden. Ist das nicht verrückt? Das ist
verrückt.
Wer hätte gedacht, dass es in diesem Tourbus Cannabis gibt? Ich
wusste davon nichts, ich war schockiert. Ich war unten so, Jungs, warum habt ihr Cannabinole mitgenommen?
Boah. Ja, es ist das geht mir ja gar ging's, nicht. Mir ging es relativ ähnlich. Krass. Ich war auch geschockt.
Ja.
Und
habt ihr Bild gesehen auf der Startseite? Er hat sich halt wirklich, und das ist er, gell? Und das ist manchmal wie, bist mit ihm unterwegs und du denkst, die Matrix ist am Start. So, er lässt sich einen Tag davor hier über den Hals Still Not Loving the Police tätowieren.
Das hat er sich einen Tag davor allein tätowiert.
Frisch gestern, das war noch rot.
Ah, oh, geil.
Wow, die Situation. Ich kann die ganz kurz anbrechen, gell?
Ja, bitte.
Ich wach auf, ich höre schon, einer seiner Jungs rennt vor Bullen, aber die kommen nicht hoch. Ich dachte mir schon so im Halbschlaf, so, warum sind da Bullen, aber die kommen nicht hoch. Ich schlafe wieder ein, wach auf, höre, wie die bei ihm so an der Artist-Kabine klopfen, was ich mystisch fand, so. Die haben sich nicht dafür interessiert, so, wer ist das Management? Wer ist der Busfahrer, bla bla bla. Die wollten direkt zu dieser Artist-Kabine, um zu gucken, welcher Künstler liegt oben drin. Also die waren schon auch ein bisschen auf Show auch.
Die wussten doch, dass, also guck mal, die waren doch auf der Suche nach dem Tourbus.
Ja.
Und die wissen doch auch, wer davor, keine Ahnung, in Münster gespielt hat und jetzt in Dortmund spielt. Ja. Ne?
Die wussten das. Polizistin auf alles, gell, hat zu ihm gesagt, wenn das vorbei ist und wenn das chillig abläuft, könnte man noch vielleicht ein Bild machen und so dies und jenes. Also da waren auch schon ein paar Fans unter den Ops. Und ich höre nur, wie der Kommissar klopft oben. Er liegt so im Boxershorts-mäßig im Bett und ja, ruft so trocken. Der so, ja, hier riecht es sehr stark nach Cannabis. Haben Sie was dabei? Der so, ja, einen Moment. Geht so vor dem an so Baggy, knipst sich so kleine Knolle und gibt das dem Polizisten so auf die Hand drauf.
Nein!
Ich denke so, ich höre so das vom Ablauf, wie das Baggy raschelt. Ich hatte genau die Kabine und der Polizist schon so richtig angewidert. So, er zündet sich Kippe an, so, bitte machen Sie die Zigarette jetzt aus. Hier drin, ich bin Nichtraucher. Dies und jenes. Schieben richtigen Film.
Hä, ist doch sein Bus. Warum darf er nicht entscheiden, wo Zigaretten geraucht werden und wo nicht?
Ja, das war dann der Polizist, der sich so disrespected gefühlt hat. Er auf jeden Fall diesem Polizisten eine Attitüde so entgegengesetzt, wo man wirklich sonst so aus Ami-Filmen kennt. Es war dem so wie du ihn kennst, gell? Es war ihm so scheißegal. Er knipst so wirklich vor diesem Bullen, so aus diesem Maggie Nicknolli und gibt ihn so, ja, hier. Dann die uns alle aussteigen lassen, waren so, yo, ihr habt offensichtlich Drogen dabei, bringt das halt einfach raus. Dann ist halb so schlimm. Und dann jeder, so den, der einer gibt so leeres THC-Sirup raus, der eine so ein Ast. Ganz eklige Filme, die mit denen gemacht.
Die dann haben halt, so Stängel gegeben.
Ja, ja. Dann die mit Hunden rein natürlich. Mhm. Die auf jeden Fall auch dann mit den Hunden Sachen gefunden, wie man sich es einfach vorstellt.
Ja.
Bargeld gefunden, ihm 20.000.
Das verstehe ich nicht ganz. Warte mal ganz kurz. Das habe ich
Fehler
mich schon
im Justizsystem meines Erachtens.
Warte mal ganz kurz, das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Wenn die hochgenommen werden, warum nehmen die jedes Mal das Bargeld mit?
Kommt drauf an, was du für ein Charakter bist. Sie haben einfach gecheckt, dass er in der Vergangenheit normal, nicht? Wie soll es anders sein, mit Drogen zu tun hatte und dann können die davon ausgehen, dass das Geld eventuell durch Drogenverkauf erworben wurde.
Das heißt, wenn ich jetzt rein theoretisch mit 5.000 Euro in der Tasche rumlaufe, rein theoretisch, und irgendeinem Betäubungsmittel und ich dann kontrolliert werde.
Nee, da musst du schon auf jeden Fall davor...
Nein, Bro, guck dich mal an.
Da musst du davor aufgefallen sein. Also du musst davor schon mal aktenkundig gewesen, wenn man das
okay.
So akademischen Bullshit, ich habe gar keine Ahnung. So muss der V auf jeden Fall schon mal aufgefallen sein. Und dann dürfen die das mitnehmen. Und er sagt auch so, das ist nicht das erste Mal, die haben so und so viel und das kriegt man erst dann und dann wieder. Dann ist er auch ein bisschen eskaliert und das kann man ja Wort für Wort, hat die Bild-Zeitung ihm echt einen Gefallen getan, auf echt, auf funny das zitiert, macht er so Kung-Fu-Moves, so High-Kicks vor diesen Polizisten, so auf funny, er so in Jogging.
Er hat so High-Kicks gemacht.
Das war miese Comedy-Nummer dann am Ende, wirklich.
Geil.
Und ja, dann Ende der Geschichte, auch wieder Top-Level surreal. Ich hatte zum Beispiel meinen Ort am Fußbereich hinter so einem Plastik verschraubt, gell? Mhm. Und die sind ja mit dem Hund durch. Ich gehe mit dem Thilo durch, so in sein Zimmer. Ich sehe auf seinem Bett, es liegen drei Ziplocs, so Kelly-Ziplocs nebeneinander und einen so ein Blister Xanax. Und mein Baggy auch, dass ich hinter einem Plastik verschraubt hatte. Also die haben alles gefunden und haben auf sein Bett...
alles zu ihm gelegt?
Nee, nicht alles. Die haben nämlich auch viel mitgenommen, so die 30G und so haben die schon mitgenommen. Aber die haben auf seinem Bett so ein kleines Line-Up gemacht mit drei Kelly-Packs und einem Xanax.
Was sie da gelassen haben?
Und ich verstehe nicht, warum. Also ich habe auch mit einem Kollegen geredet und er meinte, kann sein, dass sie haben das so zum Foto machen, Beweisaufnahme.
Und dann vergessen?
Hingelegt und dann vergessen. Aber es war halt einfach, weißt du, meins dabei und ich hatte das unten verschraubt hinter so einem Plastik.
Aber
was machen die sich für die Mühe, das rauszunehmen, das rauszuschrauben und
dann dahin zu legen? Haben sie es aus der Plastikverschraubung rausgenommen?
Ja.
Weil dann macht das auch keinen Sinn, weil sonst hätten die ja sagen können, guck mal, die haben das hier versteckt, so, um dann nochmal was dran zu hängen von wegen.
Nee, die haben das einfach rausgenommen, haben das da hingelegt, ich habe das wieder genommen, habe es eingesteckt. Die haben tatsächlich nicht mal bei allen den Ausweis kontrolliert, bei mir nicht, die haben nicht mal meine Sachen so aufgenommen. Dann war das am Ende ein gechilltes Ding. Die sind losgefahren, jeder hatte auf jeden Fall was für ein Jibbo. Es ging genau 2 Minuten, das Ding hat die wieder geglüht. Ich glaube, Kevo macht der Still Not Loving the Police an und wir fahren halt so nach Köln rein, Digga. Das war wie, als wäre man auf hoher See, gell? Als hätte man Tonne Lobster gefangen, so ein bisschen.
Aber der Tourbus war ja auch geil. Ihr hattet ja vorne auch so diese nice Panorama-mäßige.
Das ist ehrlich gesagt das Artist-Zimmer. Das ist verrückt. Ganz vorne ist ein Doppelbett mit so einem Fernseher, den kannst du runterfahren lassen, dann hast du so eine Panoramasicht und kannst du den Straßenverkehr so ein bisschen angucken. Das ist schon richtig.
Das war sexy, das habe ich auf Instagram gesehen.
Aber gute Zeit. Tour ist eh immer eine interessante Zeit. Also, wenn man da die Möglichkeit zu hat, da mal so teilzuhaben, ist ein Privileg, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Weil ich habe gerade so drüber nachgedacht, was sage ich, dann mach das auch mal. Aber nicht jeder hat wahrscheinlich einen Zugang zu. Ist auf jeden Fall ein Privileg. Und wenn man den Zugang zu hat, das mal zu machen, das sind auf jeden Fall Erinnerungen und auch eine gute Zeit natürlich mit den Homies. Mhm. Dann wird natürlich auch noch was umgesetzt. So, jeder ist happy. Man ist in vielen Städten, man trifft coole Leute, man kann in Wien auf einmal einen Podcast aufnehmen.
Das ist geil. Beste Leben.
Ja.
Und du hast jetzt, aber du lebst in Berlin und dein Lebensmittelpunkt ist in Berlin.
Mein Lebensmittelpunkt ist zu 100% Berlin. Ich bin von Fett mit Fella, Fiji Eigengraubar, direkt 2 Stunden Schlaf hierher gekommen.
Ja. Ah, mit denen warst du.
Ja. Und also ich muss sagen, mittlerweile, unabhängig jetzt davon, so man ist dort auf jeden Fall am Leben. Am Anfang hat sich das so angefühlt, das wäre man auf jeden Fall sehr fremd dort. Aber jetzt so im 5. Jahr, ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht von dort bin. So, da gebe ich den Leuten, die da tatsächlich so Berliner sind, schon den Respekt, den auch so gesagt gehört. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich so aus dem Süden komme, aber ich fühle mich schon sehr heimisch. Und ich denke, ich bin so einer von den Zugezogenen und ich bin auf jeden Fall ein Zugezogener.
Der akzeptiert
es. Aber der auch angenehm ist, so, weil ich weiß, wie ich so da in diesem Konstrukt irgendwie so meinen Platz gefunden habe, ohne irgendwie so auf disrespectful zu kommen oder auf irgendwas den Leuten da schlecht zu reden. Und ich genieße es sehr, da zu sein. Ich genieße es, in dieser Stadt leben zu dürfen.
Würdest du sagen, dass für das, was du beruflich machst, du in dieser Stadt leben musst?
Ja, nee, aber wenn man so machen möchte, wie ich das machen möchte, und das würde ich nicht zwangsläufig jedem raten, aber wer es ausprobieren möchte, dann schon, weil ich mir natürlich auch schon irgendwo Gedanken mache, gibt es vielleicht eine Stadt, wo ich mal anders auch mal so gerne leben wollen würde. Und ich glaube, deutschlandmäßig würde dann nur das Ausland in Frage kommen. Ich habe davor auch mal in Stuttgart so meine Zeit gewohnt. Ich bin auch gerne in Hamburg unterwegs. Er ist für mich so ein bisschen entdeckt. Aber ich könnte mir tatsächlich gerade so wegen diesem beruflichen Connect dann nur irgendwie Berlin vorstellen, weil ich dann immer das Gefühl hätte, ich wäre nicht so zu 100% am Zahn der Zeit.
Und wenn du jetzt sagen würdest Ausland, dann
New York?
Ich wollte gerade sagen, New York bestimmt, oder?
Ja, das ist vielleicht so eine Sache, Digga. Das ist auch so ein Thema für sich. Ich hatte auch wieder so großes Privileg, jetzt in den letzten Monaten nach New York und nach Tokio so reisen zu können, was ja schon 2 sehr anziehende Metropolen sind.
New York ist auf jeden Fall eine interessante Stadt. Japan warst du ja jetzt auch vor kurzem.
Ja.
Welche von den beiden Städten wär so, fandest du interessanter?
Sagen New York auf jeden Fall.
New York?
Ich weiß jetzt nicht, an was das so liegt. Also es liegt auf jeden Fall am, nee, ich weiß, an was das liegt. Es liegt an mir und der persönlichen Erfahrung, die ich wahrscheinlich so individuell in den Städten gemacht habe. Und Tokio war auf jeden Fall genauso geil und verrückt und neu, wie man sich's vorstellt. Plus, ich war dort sogar 2 Wochen noch komplett so alleine unterwegs.
Warst du nicht im japanischen Fernsehen?
Ja, ja. Fakt, stimmt. Mehrfach. Geil. Auf jeden. Und ey, es hat voll Spaß gemacht. Du fühlst dich dort auf jeden Fall anders. Du kannst nichts lesen, was irgendwas mit dir macht, weil du wirst nicht so von unterbewusst von so Sachen abgelenkt. Du kannst mit wenig Leuten in Interaktion treten und dann alleine so da ein bisschen rumzureißen, ist auf jeden Fall ein komplett neuer Film gewesen. Aber, großes Aber, ich war so am Terminal, bin zurückgeflogen und dann stand New York, so Tokio, New York. Und ich habe hingeschaut und ich wusste, dass mir von Seite mir New York mehr bedeutet hat, wie so dieses Tokio-Ding. Und ich weiß nicht so, an was das liegt, wahrscheinlich, was man dort so gesehen hat.
Was sollte man in New York auf jeden Fall gemacht haben?
So tun, als wäre das Berlin manchmal.
In New York so tun, als wäre es Berlin.
Ja, nee, ja, das hört sich jetzt so dämlich an, aber so von der Leichtigkeit. Nicht so leben, so wie man sonst in Amerika lebt. Weil in Amerika läuft man nicht. Das Leben finde ich so krass in der Öffentlichkeit so statt, sondern eher so privat und alle möglichen Sachen. Und ich habe das Gefühl, da kannst du von Restaurant so raussitzen zu geile Bar, wo du auch eine findest, die bis um 4 Uhr nachts auf hat. Und dann, wenn du so ein offenes Auge hast für coole Events und alles Mögliche, hatte ich das Gefühl, so nach 10 Tagen konntest du ganz genau wissen, wo du hin musst, um halt nicht mit so den Cool Kids von Wien zu chillen, sondern ASAP Mob mäßig.
Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Weil diese ganzen A-List-Celebrities, die überall auf der Welt bekannt sind, diese US-Rapper, wenn du mal an dem gleichen Ort bist, wo die sind, dann ist man viel schneller mit denen auf derselben Party. Das ist total absurd, weil es gibt ja gar nicht so viele Menschen, die wirklich in dieser Culture, die dann auch verstehen können.
Das geht zu schnell. Beispiel, wir waren Pop-Up von Ass Pizza, haben da mit den Jungs so gelingen. Man war dort, man hat natürlich auch die Klamotten so ein bisschen gekauft. Ich hatte am Abend ein T-Shirt an von dem Pop-Up. Ich gehe zu diesem Event, das war so ein Konzert-Listening-Session von Digital Nas. Das ist einer von Kanyes Producer mal gewesen oder ist immer noch. Also sehr, glaube ich, auch für Amerika-Verhältnisse Untergrund. Und man pullt ab. So, die kompletten Jungs vom Pop-Up sind da. Die wussten, du warst davon da und so, du hast schon gequatscht.
Ja.
Du warst an dem Abend leider nicht dabei, aber wir waren halt so zusammen dort, haben mit denen so ein bisschen connected. Es war schon auf jeden Fall so,
man kennt schon
die Hand gegeben, gell? Ja. Dann ein Bre dort immer mit uns so rumgechillt, also jetzt nicht so direkt Konversation mit ihm geführt, aber so einfach da gewesen. Hat die ganze Zeit so eine Maske auf. Ich dachte mir so, okay, was ist halt sein Film? Das war jetzt erst neulich verschwunden. Ich hoffe, ich sprich das richtig aus. Theopolis London.
Ach, krass.
Und das ist dann, macht halt einfach so, dann sagen die draußen, man connectet mit den Jungs so, ey, wir gehen, eine Aftershow-Party ist im Pianos. Das ist so der Spot anscheinend. Ich gehe mit dem Romeo dahin. Wir sind von draußen, deswegen habe ich das vorhin gesagt, mit ASAP Mob sind zwei, ich glaube, ich bin schlecht in so Namen. ASAP Nast,
100%.
Und irgendjemand anders so von draußen Nast machen, wie so an der Seite, so kleine Freestyle-Seife oder irgendwas.
Ja.
Ich denke mir so, okay, tschüss. Also man konnte schon jetzt schnell herausfinden, wo du stattfindest und mit welchem Gespräch du dort in den Raum trittst, weil wir waren jetzt ja nicht so auf so hihihi, wir waren auf dem Pop-Up, sondern die hatten uns ja so ein Store Full Experience gegeben, man konnte richtig quatschen, man hat denen auch so ein bisschen offengelegt, was wir so machen, warum wir in New York sind, dass halt einfach so dieser Connect leichter fällt und den muss man halt auch Zeitpunkt auch mal spielen. So, man ist halt auch da irgendwo zum Arbeiten, um so neue Sachen zu sehen, neue Leute kennenzulernen und das sind Amis, die sind clever im Connecten und im Arbeiten.
Voll.
Die wissen, was die von dir kriegen können. Also checken die dort, okay, der kommt aus Deutschland, ist cool, whatever, so, dann soll er hier sein Ding machen, dann sind die mit dir cool und dann kann man da abhängen und das hat dann eine Woche gedauert. Ich hatte auch großes Glück, dass mein sehr, sehr, sehr guter Freund, der Romeo, deutscher, amerikanischer, oh Gott, wenn er das hört, amerikanischer Produzent Gumboy, gerade wegen einer Label-Sache dort war.
Ach,
und er da Top-Level auch natürlich connected war und wenn er mich dann noch halt nochmal mitbringt und so, konnte man halt schnell irgendwie so den Anschluss finden. Teilweise bin ich, ich konnte nicht mehr so richtig auspennen, weil ich am Morgen so nervös war, in dieser Stadt zu sein. Das war schon süß so gewesen und dann bin ich teilweise so um 7 Uhr morgens raus und bin so in einem Café gesessen und habe mir so Kaffee bestellt, einfach nur um zu checken, wie das wäre, wenn ich da schon alleine wohnen würde. Und dann teilweise so geguckt, wie wirken so die Leute auf mich. Und ich habe halt gemerkt, dass so die Art und Weise, wie ich bin, dass es dort, glaube ich, sehr gut funktionieren kann. Man sagt immer so gerne, das sei so ein Minuspunkt, dass die Amis so oberflächlich sind.
Zweischneidiges Schwert.
Teilweise, wenn du mit denen so connectest und die wissen, dass sie von dir was kriegen können, weil irgendwo will man da schon wegen der Arbeit connecten, weil ich habe meine Freunde, ich weiß, wer meine Freunde sind,
ja.
Ist cool, hat man dann nicht so diesen anderen Stress, du kannst mit denen weggehen und wirklich dich dumm und dämlich machen, am nächsten Tag ist da so, ist es halt einfach oberflächlich gewesen und es wird nicht dann gleich drüber gesprochen, so, ja, Digga, der war wieder so fucked up und so, das ist wieder so und so, also stimmt, kannst du dort richtig, ja. Wenn du schnell nach vorne willst, kannst du da schnell nach vorne preschen, weil so diese ganzen Aspekte so von so einem Norm und von was könnten die anderen über dich denken, komplett wegfallen. Also da hatte ich da nicht so das Gefühl, dass man wird wahrscheinlich schon irgendwo gejudged, aber ich hatte da das Gefühl, dass am nächsten Tag alles scheißegal war und es gab einem irgendwie so eine Zufriedenheit von wegen, lass einfach mal machen.
Das ist schon cool.
Es kann echt sein, dass das andere Leute jetzt anders wahrnehmen, aber so war es einfach für mich. Und wer wäre ich, wenn ich jetzt nicht genauso mein Erlebnis da so wiedergib, gell?
Natürlich, ich muss auch sagen, mir geht das nämlich auch sehr ähnlich. Also ich war jetzt nicht in New York oder sowas, aber in Paris habe ich halt immer wieder, wenn Fashion Week ist, haben wir immer wieder Berührungspunkte mit den ganzen Amerikanern. Und da stellt man halt auch fest, wie schnell man da mit Leuten ins Gespräch kommt und wie schnell sich Sachen entwickeln und wie nett und wie interessiert teilweise auch diese großen Namen an dem sind, was du machst, an deiner Kunst.
Voll.
Und ich glaube, dass das daran liegt, dass man sich mal in die reinversetzen muss. Die sind in den USA und ich glaube schon, dass Europa für die sehr, sehr viel Culture ist und alles Mögliche. Und dass Mode und alles hier auch irgendwie ganz groß ist und dass deswegen, wenn die dann jemanden kennenlernen, der in so einem Bereich aus Europa kommt und tätig ist, dass das für die auch schon ein sehr interessanter Input ist.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist so deren Motivation.
Unterschätzt, wie wenig die so Leute aus Österreich, Deutschland und so treffen. Ich glaube, man unterschätzt das. Genau, und wenn du dann auch noch in der Bubble so ein bisschen drin bist und Ahnung hast, die wissen dann auch schon, okay, das ist so ein Foreign dann so, weißt du, ich meine, also wenn, ist ja genau für uns das Gleiche ja auch irgendwo.
Safe.
Und ich glaube, sonst witzig auch, ich habe immer vor der Haustür mit so ein paar Atzen da so vom Block gechillt. Block, das war voll die gute Gegend, aber die haben halt vor der Haustür so ein bisschen gechillt.
Naja, und New York ist ja alles in Blocks aufgebaut, das ist ja streng genommen die richtige Formulierung.
Die waren auch voll interessiert, die waren so, yo, ey, lass mal noch was die Cooles so beibringen für Deutschen. Und ich sag so, yo, wenn du in so einem Satz, wenn du einen Satz beendet hast und du meinst das voll ernst, dann sag, no cap. Und das war so letzten Sommer.
Keine Kappe.
Ich war so, hey, das haben wir schon mal gehört. Ich habe immer noch auf Instagram Darian De Niro, Sway, wir sind so im Taxi.
Ja.
Neben uns, so fette Karre, zwei Atzen so drin. Okay, ich schau die Sonne, ich denk so, oh mein Gott, das sind auch die Atzen von unten. So, ich mach das Fenster runter, ich so, yo, Pinky oder irgendwas. Ich weiß nicht, was war. Ja, der guckt so richtig verstört drüber, guckt mich so an, so, was will er? Bis er so, wie ich so 10 Sekunden gecheckt hat, das ist doch der Kleine von oben. Und dann der so, oh, was geht?
Geil.
So random. Ja, so, die Amis haben so ein Ding, die legen ihre Autos ja auch manchmal hoch.
Ja.
Das finde ich schon irgendwie fresh. Wo ist das in Deutschland? Du?
Also ich muss sagen, ich habe das einmal gesehen, so ein hochgelegtes Auto, das war so eine G-Klasse. Und das war tatsächlich direkt nachdem der Russlandkrieg begonnen hat auf die Ukraine, als die ganzen ukrainischen Flüchtlinge gekommen sind, da ist einer damit gekommen. Das war, ich habe so eine G-Klasse hochgelegt. Der Reifen war höher, als ich groß bin, gefühlt.
Ich habe Brabus auch, G-Klasse gesehen.
Das ist auch pervers.
Absurd. Wenn du schon so einen Supercar hast und dann schickst du das auch noch zu so einem Edeltuner. Dieser andere Reflex, aber damn, ich habe nicht mal ein Auto, deswegen we chillin.
Ja, Bro, was sind denn deine nächsten Projekte, die noch so bei dir anstehen? Und dann kommen wir auch langsam mal zum Ende unseres Podcasts, würde ich sagen. Aber du kannst ja noch mal ein bisschen Promo für deine geilen Projekte machen.
Voll. Also die nächsten Projekte wären auf jeden Fall mit dem Michael geile Sachen machen, dass man da auf jeden Fall sich solide aufstellt. Nochmal also
check
so
alle Michael aus.
Voll, auf jeden Fall. Das ist meine wärmste Empfehlung, bitte. Check den mal aus. Nee, da einfach nochmal die ganze Branche von einer komplett anderen Perspektive sehen. Geil arbeiten, schöne Sachen machen, Spaß haben.
Fritz?
Genau, also
Fritz Basics hast du jetzt angefangen?
Dann bei Fritz. Fritz Basics sind draußen. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Die Socken sind da.
Einmal ganz kurz zur Erklärung zu Fritz Basics. Die Sachen waren immer sehr, sehr schnell sold out. Und es gibt auch ein großes Interesse an Menschen, die bereits in der Öffentlichkeit stehen, die sehr gerne diese Fritz-Sachen tragen. Deswegen ist es nicht so einfach, da dran zu kommen. Deswegen gibt es jetzt Fritz Basics. Als allererstes 3 Paar Socken, damit man auch immer was bekommen kann.
Genau, kollektionsunabhängig, einfach immer was im Shop zu haben, was jetzt wie so ein Gimmick ist. Und ich finde, Basics haben sich halt voll gut so angeboten. Ich kann mir auch vorstellen, dass da in Zukunft noch einiges nachkommt. Boxer so sind in Planung, schönes Doppelripp, wie ich euch vorhin erzählt habe, auf dem Roller ohne Helm so mäßig.
Auf Italienisch.
Sehe ich auch. Und ja, ich will immer was im Shop haben, einfach, weil ich finde, man muss auch nicht immer auf diesen Soul-Out-Film machen. Das war auch nie der Plan, warum die Sachen halt schnell weggingen. War natürlich erstmal guter Zulauf und so, da bin ich auch sehr dankbar zu, aber auch, man hat ja nicht so viel produzieren können, weil am Anfang das Geld auch noch nicht da war.
Ja.
Deswegen Fritz Basics ist immer gesetzt. Dann arbeiten wir gerade an einem 5. und das ist der 5. ein bisschen komplexere Drop. Schleichwerbung, inshallah, bei dem Geschäft.
Natürlich.
5. Job, der ist ein bisschen komplexer und das dauert natürlich. Und da sind echt Produkte von mehr Accessories zu auch was Essbarem, kleiner Spoiler so. Und auch schon, was ich halt vorhin so gemeint habe, jetzt viel mehr weg von diesem, wir machen jetzt einfach nur einen Druck auf ein Shirt, was ich halt wirklich Mittel zum Zweck war und halt auch einfach, finde ich, zu so einem Market dazugehört, wenn du halt einfach startest. Und da sind viele Sachen dabei, die wirklich bis ins letzte Detail dann so ausgearbeitet sind und einen gewissen Charme mit sich bringen. Und ich persönlich erhoffe mir dadurch echt, dass man das halt nach außen dann auch so wahrnimmt, dass man die Arbeit darin sieht, die Liebe, die man da reingesteckt hat und dass man dann auch wirklich erkennen kann, ohne dass ich es jemand sagen muss, so was so der Markenkern ist und wo man eventuell in der Zukunft hin müsste. Gell? Und da das einfach noch ein bisschen dauert, weil wir wissen, dass mit diesen Schnitten alles Mögliche, so die Produzenten zu finden, das ist nicht
alles
leicht.
Alles momentan schwerer als vor Exakt. Corona.
Ja, sowieso. Auch davor war es nicht leicht.
Da war es leichter.
Ja, bestimmt. Davor habe ich halt einfach auch noch nichts selber so produziert, deswegen kann ich nicht so viel davon sprechen, aber das wird ein bisschen dauern, deswegen planen wir noch so ein Zwischending und da kann man sich auf jeden Fall auch wieder auf einen neuen Teppich so freuen.
Ja, geil. Also es wird nochmal einen Teppich geben. Nice.
Und für die Zukunft auch einfach schauen, dass man nochmal eins schöner ausarbeitet, eins noch komplexer macht und ich denke, der Selbstanspruch und auch die Interesse daran, mal so mit auch ein bisschen Budget so eine Fotokampagne auszuarbeiten, so weißt du, diese ganzen Sachen, die einerseits halt kreative Arbeit sind, aber andererseits auch Marketing, da halt mal komplett alles auszuschöpfen. Ich bin auch der Meinung, ich habe da in Berlin ein wundervolles, kreatives Umfeld, mit dem man das auch machen kann. Und für mich so persönlich, ich möchte einfach alle Möglichkeiten, die mir gegeben sind und die jetzt gerade da sind, nutzen. Und das liegt tatsächlich nur an mir selber. Und deswegen würde ich da gerne einfach durchziehen. Ich mache natürlich immer noch so meine kleinen Designprojekte oder aus Spaß Sachen und ich male auch immer noch selber gerne, aber so als Kern meiner Arbeit sehe ich jetzt auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Michael, dann natürlich bin ich immer noch bei Mix und McCloud im Boot, bin immer noch gerne mit den Jungs unterwegs und immer noch wirklich tatsächlich auch für free hier und da mit Newcomern am Start, weil es einfach Bock macht, aber dann halt so kreativ, auch in Ausarbeitung, primär dann den Fritz.
Quasi. Cool. Ja, perfekt. Dann danke ich dir auf jeden Fall mal für die Zusammenfassung. Wir kommen hiermit, würde ich mal sagen, am Ende unseres Podcasts an. Robin, ich danke dir vielmals fürs Rumkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ohne Scheiß.
Freut Dankeschön, mich Dankeschön. Checkt alle Fritz Art Toys aus. Checkt Arbian Talem aus auf Instagram. Checkt Fritz Art Toys auch die Website auf. Kauft euch Babasocken in wunderschönen Farben. Checkt Syrup aus. Kauft euch Schuhe.
Checkt Syrup auf.
Wir haben bestimmt auch Schuhe, die gut zu Fritz Art Toy Socken passen.
Voilà. Wir kannten aber ja, auf jeden Fall. Und mir wäre es am allermeisten recht, wenn sich die Leute, die müssen nämlich nicht mal was kaufen bei mir, gell? Weil die Miete, die zahle ich mit meiner Selbstständigkeit so als Kreativschaffender in der Musikbranche. Checkt das aus und schaut es euch einfach ein bisschen an und versucht das nachvollziehen zu können und warum mir das eventuell so viel bedeuten würde. Checkt das aus.
Ja, versteht das die aus. Identity dahinter und wenn ihr die Identity dahinter verstanden habt, wird es garantiert auch wieder ein Real-Life-Event geben. In naher Zukunft.
Gibt's.
Wo es das geben wird, verraten wir noch nicht. Verraten wir noch
in
nicht.
In Berlin, ich kann nirgendwo anders hin.
In Was Berlin los? Wird das passieren. Und wenn ihr die Identity gerafft habt, dann kommt sehr gerne zum Real-Life-Event. Ja. Zockt ein bisschen mit den Jungs. Es wird viele coole Sachen geben.
Ja, ey, wir machen dieses Jahr tatsächlich hoffentlich nicht nur einen Pop-Up-Store. Es war auch, um das mal ganz kurz nochmal so anzuteasen, auch mal so ein bisschen auf S-Pizza-Style mit kleinem Van von Parkplatz zu Parkplatz mäßig. Sowas in Planung ist nichts konkret. Was konkret ist, ist, dass es auf jeden Fall zu diesem fünften angesprochenen komplexeren Drop wieder ein Pop-Up in Berlin geben wird.
Dann beenden wir damit den Podcast. Ich danke euch vielmals für Zuhören. Gebt 5 Sterne in diesem Podcast. Ich habe gehört, das ist wichtig.
Ja.
Und
subscribe bei Threema.
Stimmt. Auch subscriben, wo auch immer ihr den Podcast hört, seht, fühlt.
Ja.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.